Ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich Setup, wie wir arbeiten können, dass wir sehr viel kreativen Spielraum haben und Vertrauen. Also wir haben ja wirklich für ein grosses Werbebudget, aber wir können komplett selber in der Marketingabteilung entscheiden. Teils geht es nicht einmal über mich, was wir für Werbungen machen und was nicht. Und auch die Geschäftsleitung sieht keine Werbung, bevor sie draußen ist, der Rest von der Geschäftsleitung. Die Zuspitzung, dass die entscheiden, wo dort ihr Know-how haben und dass möglichst wenig Leute reinreden, ist sehr relevant. Und das braucht viel Vertrauen, es hat auch viel Zeit, braucht sicher, bis wir das Vertrauen haben. Aber das ist sicher vom Setup her mega wichtig.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Warum kaufen Krebs mehr Schwimmhilfen als Fisch? Fragen, die uns bewegen, Fragen, die uns herausfordern, aber darauf gibt es Antworten. Wer gibt es in der Martin? Martin Waltert, du bist bereits 2020 Werber des Jahres gewesen oder ernannt worden. Dann noch 2022 Marketing Thought Leader, auch eine Auszeichnung. Und jetzt Chief Marketing Officer of the Year 2025.
Da-da-da. Ja, jetzt hast du schon so viele Titel gehabt und ich weiss, wir haben in der Vorbereitung miteinander korrespondiert und hast gesagt, ah, da muss ich wieder einen Award abholen und so. Du bist wahrscheinlich der meistbequenzteste CMO von der Schweiz. Was bedeutet dir jetzt ganz spezifisch der Titel CMO of the Year?
Ja, vielen Dank und zuerst nochmal merci für die Einladung. Eben, du hast es ein bisschen angetönt, so, ich bin jetzt nicht so mega titelscharf. Ich glaube, ich hole jetzt mir Bestätigung für den Erfolg, den ich habe oder wo wir sagen, wo wir eigentlich als ganze Firma haben, hole ich mir noch mit anders, denke ich. Und es ist auch so, dass viele von diesen Preisen uns jetzt auch nicht unbedingt direkt etwas nutzen. Oder? Die Preise haben häufig den Hintergrund, dass sie Agenturpreise sind und dann die natürlich das können für ihre Vermarktungszwecke einsetzen. Und unseren Kunden, blöd gesagt, ist es wirklich komplett egal, ob ich Preise bekomme oder wir für die beste Fernsehwerbung ausgezeichnet werden und so weiter. Darum hat das jetzt nicht so eine riesige Bedeutung, aber was schön ist schon, wenn eine Jury, wo hochkarätig ist, wo viele Leute drin sind, die viel vom Fach verstehen, anschauen, was wir machen, das beurteilen, das wir gut empfinden und dann auch ein schönes Feedback geben. Und das ist jetzt nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team kann man das natürlich zurückspielen und es liegt ja auch immer auch allen und dann ist das schon eine Wertschätzung, wo toll ist, wenn man sieht, wir kommen da.
Mhm. Ja, und wenn wir die Nominierten anschauen, dann ist es ja tatsächlich eine Auszeichnung. Das sind ja nicht die schlechtesten gewesen.
Richtig.
Etwas, was die Leute wahnsinnig interessiert, immer bei Kreativen, ist, wann und wo hast du die besten Ideen? Weißt du, es gibt den mit dem Duschen, es gibt den mit dem Abend beim Bier und. Wann kommen dir die besten Ideen?
Die kommen tatsächlich mega random, das ist ja so. Also das kann man wie nicht forcieren. Jetzt gerade jetzt als Beispiel die Kampagne, die wir schon mega lange spielen mit den Digitec-Kundenbewertungen, mit den echten Kommentaren, die ist wirklich einfach mal am Rand gekommen von einem Meeting, wo wir etwas anderes besprechen wollen. Da sind wir Pizza essen, zu Barten zusammen aus der Kreation und mit der Produktion. Und dann haben wir plötzlich die Idee gehabt, hey, wieso machen wir nicht einmal Werbung mit schlechten Kommentaren oder was man eigentlich nicht braucht. Und so. Und das ist irgendwie schon mega lang her gewesen. Und das ist noch häufig auch noch ein spannender Punkt bei so Ideen. Sie sind dann häufig, entstehen so eine Idee und dann merkt man, man kann sie eigentlich noch nicht brauchen, weil man ist selber noch nicht so weit als Marke oder man hat ein anderes kommunikatives Bedürfnis, aber die Idee wäre huere geil noch zu machen. So. Und so ist das dort auch gewesen. Man gewusst, okay, komm, wäre eigentlich die Idee schon uralt, dass man mal sagt, hey, wir machen mal mit schlechten Bewertungen Werbung. Aus verschiedenen Gründen stützt das unsere Marke, aber wir sind irgendwie noch nicht so weit. Und dann haben wir einfach das mitgetragen und plötzlich gefunden, jetzt ist der Zeitpunkt und dann haben wir sie aus der Schublade rausgezogen. Und so haben wir viele Ideen, noch ja jetzt schon in Schubladen und wir warten einfach auf den Zeitpunkt, um die aufzumachen.
Ja, sind wir gespannt.
Ja.
Wie gehen die mit dem Druck um, quasi jetzt müsst ihr kreativ sein, wird fast erwartet von euch?
Ja, das ist ja etwas und den Druck haben wir natürlich auch ein bisschen intern, oder? Wir wollen eine coole Kampagne zu machen und teils wollen wir uns auch nicht zu fest wiederholen. Also wir wollen auch dort irgendwie innovativ bleiben und uns selber vor allem nicht langweilen. Ich glaube, man langweilt sich selber mehr als das Publikum, oder? Weil wenn man ständig mit einer gleichen Kampagne in Kontakt ist. Ja, wir versuchen schon, dass wir einen kreativen Freiraum schaffen, indem wir, den kreativen Leuten einfach wirklich auch die Zeit geben, die sie brauchen, dass sie mal ein Highlight machen können, dass sie sich zurückziehen können. Teils machen wir auch wie so interne Pitches, wo wir einfach sagen, hey, jetzt können alle mal wochenlang irgendwie sich überlegen, wie könnte unsere nächste Plakatkampagne aussehen. Und dass man den kreativen Freiraum schafft, der ist mega wichtig. Und der muss auch ein bisschen unabhängig vom operativen Stress sein, von «Hey, wir haben in 3 Wochen müssen wir wieder Plakat drucken». Also so, weil dann ist meistens nicht die grössten Würfe, die dann rauskommen.
Du korrigierst mich, du bist sicher über 20 Jahre jetzt erfolgreich im Business. Was machst du für dich, dass du immer noch den gleichen Biss hast?
Das ist etwas, wo wahrscheinlich uns alle so ein bisschen jetzt in der Geschäftsleitung auch von Digitecalaxus verbindet, dass wir irgendwie so wieder so eine sportliche Ambition haben. Wir sind irgendwie wie so, wir haben ja immer das Gefühl, wir sind eigentlich noch nie, wir können noch nichts, wir sind wirklich am Anfang von unserer Geschichte. Und das sehen wir nicht in so einem negativen Groove, so nein, wir sind, wie schlecht wir sind, sondern irgendwie aus so einer sportlichen Ambition, dass wir irgendwie wollen gross sein, dass wir mitmachen wollen. Und so denke ich es auch bei uns im Marketing. Wir wollen irgendwie coole Werbung machen, wir wollen gute Aktionen machen, wir wollen die Leute bewegen, ansprechen und da ziehen wir irgendwie Energie draus. Ja.
Bei Digitecalaxus ist es so, dass die Schweizer Bevölkerung, sage ich immer, die wartet drauf. Das nächste Jahr, jetzt kommt wieder eine Hammerkampagne. Was ist das Geheimnis von diesem 2 Jahrzehnte erfolgreichen Kampagne? Gibt es das?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist, weil ich es auch schon gesagt habe. Ich denke, wir sind jetzt nicht unbedingt intelligenter oder kreativer oder was auch immer als andere. Es gibt ja sehr viele super kreative Leute draussen, auch in Agenturen. Ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich Setup, wie wir arbeiten können, dass wir sehr viel kreativen Spielraum haben und Vertrauen. Also wir haben ja wirklich ein grosses Werbebudget, aber wir können komplett selber in der Marketingabteilung entscheiden. Teils geht es nicht einmal über mich, was wir für Werbungen machen und was nicht. Und auch die Geschäftsleitung sieht keine Werbung, bevor sie draussen ist, der Rest von der Geschäftsleitung.
Das heißt, wow, ist das so?
Ja, also die okay. Man die Kampagne gesehen, der CEO, dann sieht er sie das erste Mal, wenn sie hängen. Und das ist etwas, was ich mega schätze. Das klingt jetzt so ein bisschen banal und zugespitzt, aber das hat tatsächlich einen mega ernsten Hintergrund, weil ich glaube tatsächlich, je mehr Leute das mitreden in der Werbung und Marketing, wir kennen es alle und Werbung insbesondere, ist etwas, wo alle das Gefühl haben, sie können ein bisschen mitreden. Mhm. Und das wird aber in der Regel nicht besser. Und ich glaube, die Zuspitzung, dass die entscheidet, wo dort ihr Know-how haben. Und natürlich machen wir auch Fehlentscheidungen, das ist der zweite Punkt. Aber dass möglichst wenig Leute reinreden, ist sehr relevant. Und das braucht viel Vertrauen, es hat auch viel Zeit gebraucht, sicher, bis wir das Vertrauen haben. Aber das ist sicher vom Setup her mega wichtig. Mhm. Und das zweite ist eben schon auch, was ich da tue, die Fehlerkultur. Also ich meine, häufig Sachen, die wir machen, funktionieren auch nicht oder nicht gleich gut. Und wir haben das Vertrauen, aber das haben wir auch immer ständig gemessen und überprüft, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das dann wieder in weitere Verbesserungen einfließen lassen oder mal etwas ganz sein lassen. Und dass man da auch nicht sagt, eben nicht gerade irgendwie den Druck hat, das Rollen gerade Köpfe hat, etwas nicht funktioniert, das ist, glaube ich, auch mega wichtig. Weil es ist, wenn man das nicht hat, dann ist man nicht mutig oder nicht mehr genug mutig. Und es ist ja vor allem der Mut, was es braucht, in der Werbung auch mal etwas zu wahren. Weil man hat ja immer eine unvollständige Informationslage. Also das heißt, man muss immer irgendwie Entscheidungen treffen, obwohl man nicht genau weiß, ob es wird funktionieren. Man kann noch so irgendwie viele Tests machen. Die nützen ja eh meistens nichts. Und dann zu entscheiden und dann daraus zu lernen, das ist, denke ich, das Zweite, was mega wichtig ist.
Ja, das habe ich also noch nie gehört. Das ist
dass wirklich... Tests nichts nützen?
Nein, Nein, ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmen, dass du sagst, der CEO sieht das Unternehmen, wenn es am Plakat ist. Also wenn es an der Plakatstelle ja, genau. Hängt. Und vorher sieht es nie eine Kampagne. Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt in den letzten 35 Jahren noch nie gehört.
Nein, das ist bei allen Werbungen so. Und ich schätze das mega. Und das ist nicht, weil ich würde sagen, dass er sich nicht auskennt in dem. Und wir haben das super. Und er gibt dann nachher das Feedback, was mir gefallen hat und was nicht. Aber der Punkt ist einfach, dass das würde alles mega ausbremsen. Und er hat einfach, und das schätze ich mega, ihm selber eingesehen, dass er nicht unbedingt der Beste ist, der beurteilen kann, was erfolgreich ist und was nicht. Und das ist bei wahrscheinlich den meisten anderen CEOs auch so. Und, aber ich finde es cool, dass wir da eben, und das ist vielleicht dann ein weiterer Grund, dass wir das halt alles in-house machen, dass man auch nicht etwas muss verkaufen. Also ich muss ihm auch nicht verkaufen, hey, das hat funktioniert oder das nicht, weil ich ja nicht, eben, erstens haben wir eine Fehlerkultur und zweitens muss ich nicht sagen, wie eine Agentur Angst, dass ich vielleicht den nächsten Auftrag nicht mehr bekomme. Und darum, das stabilisiert natürlich das genau das Vertrauensverhältnis.
Das sind zwei Stichworte, die wir gerade aufnehmen. Das eine war der Handlungsspielraum beim Entscheiden und du hast 2-3 Mal Fehlerkultur erwähnt. Viele reden über Fehlerkultur, bei vielen ist es einfach ein Geschwätz, Entschuldigung. Was trägst du in deinem Verantwortungsbereich dazu bei, dass echte Fehlerkultur, eine konstruktive Fehlerkultur kann gelebt werden oder sich entwickeln? Du hast ja immer wieder neue Leute weiterentwickelt.
Ja, schon. Also ich glaube, das ist etwas, was tief in der DNA ist von unserer Firma, nicht nur jetzt im Marketing, dass wir sagen, das ist mega wichtig, um Eigenverantwortlichkeit und Ownership zu entwickeln, dass die Leute sich auch wirklich zuständig fühlen für das, was sie machen und dann und dort auch Fehler machen und daraus lernen. Und das hängt mega halt mit Führungsphilosophie zusammen, dass man dann nicht irgendwie auf Fehler rumreitet oder zu früh etwas irgendwie abseit oder interveniert, sondern den Leuten Chance gibt, selber zu lernen aus dem, was sie gemacht haben und aus den Fehlern, die sie gemacht haben. Und da sind ja die allermeisten sind interessiert daran, besser zu werden und daraus zu lernen. Und das zu fördern, dass es von ihnen selber kommt und nicht irgendwie top-down, das denke ich, ist einfach mega wichtig. Und eben, das ist letztlich ganz banal auch, wenn jemand Fehler gemacht hat, wie kommt direkt ein Zusammenschiss über Deutsch gesagt, oder? Also kommt weder irgendwie ein Paycut über noch eine verlierte Stelle, sondern man kann einfach Fehler machen. Und wichtig ist, dass man nachher einfach merkt, okay, was haben wir falsch gemacht und was können wir anders machen. Das ist mir immer viel wichtiger, dass man dann auf das schaut.
Nicht zweimal.
Ja, also nicht das Gleiche mindestens. Mhm.
Und das Entscheidende war noch ein Punkt. Ihr seid ja vor Jahren von der Migros übernommen worden. Jetzt könnte man ja sagen, du, da sind aber auch ein gewisses System drin. Ist von dort jetzt eher tendenziell kurze Leine oder grosse Autonomie vom Ansatz her?
Wir haben grosse Autonomie, ja. Das ist etwas, was ich auch mega schätze am Investor, der 70% haben sie übernommen. Wir haben dort Zusammenarbeit in so einem strategischen Bereich oder über die Verwaltung. Dort stimmen wir uns ab, aber wir haben auch dort eine gewisse Unabhängigkeit. Wir haben ja Stimmparität. In unserem Verwaltungsrat haben sich ausgehandelt, was da die Anteile verkauft haben. Und im operativen Bereich sind wir komplett unabhängig, was ich schätze. Das ist vielleicht auch, weil es so gut läuft. Aber es ist, da haben wir gar keine Änderung, auch wie wir arbeiten.
Gibt es auch noch etwas, wo ihr wirklich profitiert von der Zugehörigkeit?
Ja, natürlich. Also jetzt gerade im Marketingbereich gibt es natürlich gewisse Konzernabschlussrabatte oder so, wo wir uns dranhängen können, wo gewisse Verhandlungen zusammengeführt werden. Da im Bereich Softwarelizenzierung, dann gibt es über Produkteinkauf teile Sachen. Also nein, Einkauf leider viel zu wenig, aber über was für Produkte wir vertreiben, gibt es Zusammenarbeit, rechtliche Zusammenarbeit, vertragliche, also dort. Aber im operativen Business haben wir kaum Kontakt. Ja.
Du hast ein paar Mal das Team erwähnt, scheint wichtig zu sein. Du hast auch immer bei den Gesprächen schon, die du erst zum Preis oder auch zum Titel hast gesagt, das ist eine Teamleistung. Jetzt bist du ja seit vielen Jahren quasi der Trainer und der Trainer oder die Trainerin haben irgendwann ein Ablaufdatum, oder? Das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
Ja, ist dir so wichtig zu sagen, dass er Spielertrainer ist, hä? Er ist nicht Coach an der Seitenlinie, sondern er ist mittendrin.
He? Ja, okay, das ist nochmal eine differenzierte Sache. Aber auch da, du musst ja immer wieder selber können, das Potenzial der Leute abprüfen. Was machst du, dass deine Teams Spitzenleistungen erbringen?
Ich glaube wirklich, sie selber verantwortlich zu machen. Ich glaube, es geht so viel über Selbstverantwortung, dass sie selber auf Lösungen kommen, dass sie selber Sachen entwickeln. Ich habe ja überall auch Experten, die viel besser im Bereich auskommen als ich selber. Und ich glaube, das Kunst ist einfach, die besten Leute zu finden, die ein Ownership entwickeln. Und dann macht es auch mehr Spass, von ihnen zu lernen. Und sie kommen von mir vielleicht die Erfahrung mit über und strategische Leitplanken. Und dann sind ja die allermeisten Leute sind ja mega intrinsisch motiviert, etwas Cooles zu erreichen. Und dann muss man einfach eher schauen, dass man sie nicht bremst und zurückhält. Und ich glaube, dort innen viel Raum zu geben, dann kommen immer neue Ideen raus, dann macht es mehr Spass, dann tun wir zusammen brainstormen. Und da versuchen wir auch, das halt immer auf Augenhöhe und möglichst wenig hierarchisch zu machen.
Darf ich da noch nachhaken? Sorry schnell, Stefan, weil das heisst, du willst ganz vorne Einfluss nehmen. Find die Richtigen.
Ja.
Gibt es irgendetwas Spezielles in eurem Recruiting oder in eurem Bewerbungsprozess? Oder?
Ja, da haben wir inzwischen auch. Natürlich, je grösser man wird, hat man eigene Tools und Hilfsmittel und Prozess. Ich selber bin gar nicht, ehrlich gesagt, so Fan nur davon und bin nicht sicher, ob es jetzt automatisch besser macht. Jetzt in unserem Bereich gesehen, wenn man natürlich hunderte von Leuten rekrutieren muss in sehr kurzer Zeit, wie der Logistik oder so, dann sind so standardisierte Prozesse mega wichtig. Ich glaube, jetzt, wenn wir jemanden suchen, ich glaube, dann ist wirklich einfach das Bauchgefühl doch immer noch mega wichtig, oder? Man redet mit den Leuten und lernt sie kennen und die Chemie muss funktionieren. Und dann einfach eine mega hohe Messlatte setzen. Ich meine, wir haben inzwischen natürlich schon das Glück, als bekannte Brand quasi, dass wir auch viele gute Bewerbungen haben.
Also, ihr habt so gewirkt, die Leute wollen bei euch arbeiten.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein Glück, das mit der Größe so wie automatisch so ein bisschen mitkommt. Das heisst, man hat dann auch automatisch sehr viele gute Bewerbungen. wenn du jetzt klein bist, oder wir sehen jetzt ja in Deutschland, wo wir sind, wo wir noch viel kleiner sind, wo wir im deutschen Markt rekrutieren, dort ist es viel schwieriger. Und das hat nur, der Job ist genau der gleiche und ist genau gleich spannend. Mhm. Aber es ist einfach, das hat einfach mit der Größe vom Brand zu tun, wo die Leute...
Ja, die sogenannte Inhouse-Strategie, oder? Ihr macht unheimlich viel selber. A, macht ihr wirklich ganz alles selber, was generalfalls auch raus. Und wie gelingt dir das?
Ja, indem wir halt die Experten, die es braucht, die wir regelmäßig brauchen, halt selber aufbauen. Ich meine, das ist natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen gegangen. Und wir haben am Anfang auch teils mehr Sachen extern noch gemacht. Also wir nie gemacht haben, wir haben nie jetzt eine Werbeagentur gehabt. Also die kreative Leistung ist quasi immer bei uns gewesen oder schon sehr, sehr, sehr lang. Der Creative Director, der jetzt bei uns Creative Director ist, hat zwar eine eigene Agentur gehabt, aber hat eigentlich praktisch nur für uns geschafft. Und dann irgendwann habe ich ihn zu uns reingeholt. Also, dass man das Know-how einfach aufbaut und dann ist natürlich auch das Glück jetzt mit der Größe, dass wir die wechselnde Auftragslage quasi, oder man hat ja manchmal mehr zu, nur das können wir inzwischen natürlich mega gut abfangen, weil das ist ja beim Inhousing ein wichtiges Thema, wenn du mal ein bisschen mehr zu tun hast, mal ein bisschen weniger und das können wir abfangen, aber da haben wir, das können wir sehr, sehr gut rotieren momentan. Also man muss es ein bisschen organisieren, wer an welchem Projekt ist, wie flexible Projektteams halt zusammenarbeiten, an unterschiedlichsten Aufträgen. Und dann geht das gut. Und eben, das stützt halt, was wir am Anfang gesagt haben, oder mit den Kampagnen, das unkomplizierte Zusammenarbeiten. Die sind halt Rücken an Rücken hocken zu sein. Auch Media machen wir ja selber. Das heisst, du hast wirklich halt jemanden, der im Mediateam ist, der hockt gerade neben dir und man kann kurz absprechen, welche Visuals funktionieren, welche nicht und gerade anpassen. Und niemand hat irgendwie Eigeninteressen, oder? Also es geht allen nur um den Vorteil der Firma und nicht nur irgendwie...
Ja, ich habe den Eindruck, ihr seid so, wie ihr euch gebt, oder?
Ja.
So, wie ihr die Werbung macht, oder? Mit dem Humor, oder? Mit dem Witz auch, mit der Selbstironie auch bis zu einem gewissen Grad. Man hat das Gefühl, wenn man das sieht, das machen ja viele, wie man andere auch, versuchen es auch, aber das heisst ja noch lange nicht, dass dann die eigenen Teams so aufgestellt sind, oder?
Hey, da sprichst du natürlich ein riesen Thema mit der Authentizität von der Werbung und ich glaube fest daran, dass das braucht, also dass man es irgendwann spürt als Konsument, wenn die Werbung, die sie machen, nicht eigentlich das ist, was Unternehmen wirklich als Firmenkultur schon lebt. Wenn die Scherz gross ist, das habe ich das Gefühl, da sind die Leute auch ein bisschen sensibel auf und das merken sie. Und so machen wir einfach eben, wir können ja auch andere Mittel von der Emotionalisierung nehmen, aber wir können das wie selber auch nicht so 100% ernst nehmen. Wir tun das tatsächlich auch uns immer so ein bisschen aus ironischer Distanz betrachten. Und so machen wir halt auch Werbung, die lustig ist. Wir würden es nicht schaffen, also wirklich, ich habe das auch schon mit unserem Creative Director besprochen, wir würden es gar nicht übers Herz bringen, so eine richtig ernsthafte Tränen treffen, die Weihnachtswerbung zu machen. Das würde mir einfach, das stößt uns wie ab. Also, das ist so, und dann
gehen wir. Ist ja gut weg, so, machen Sie nicht.
Ist hervorragend, ja. Gut. Eben, kommt natürlich auch das Kerngeschäft darauf an, wo man hat, oder? Dass dann das eine bietet mehr Möglichkeiten. Es werden nicht immer genutzt.
Auch als Bank hast du es vielleicht schwieriger, nur eine Steuerwerbung zu machen. Aber
definitiv.
Ja, aber vielleicht würde man das auch sagen.
Vor allem eine Kampagne, die der CEO nicht gesehen hat.
Ja, genau.
Ich glaube, das machst du dreimal. Das erste Mal, das letzte Mal und nie mehr. Wahrscheinlich.
Ja.
Man redet ja oft von Silo-Denken. Jetzt nimmt es uns Wunder, du vom Marketing, wo hast du Nahtstellen zur Unternehmenskommunikation? Warum fragen wir das? Weil die einen reden überhaupt nicht miteinander in gewissen Betrieben. Die kennen den anderen nicht einmal, haben aber die gleiche Marke, die sie vertreten. Andere sind einander unterstellt. Wir haben alle Situationen. Wo hast du mit deinem Marketing Verbindung zur Unternehmenskommunikation?
Also die Unternehmenskommunikation ist auch bei mir angesiedelt. Und
ja, dann ist einfach...
Das hilft.
Das hilft?
Nein, das hilft, aber tatsächlich, was du ansprichst, ist auch immer, es ist gleich, selbst wenn alles, also darum ist es ein Problem, oder? Weil selbst obwohl alles bei mir ist, ist es nicht ganz banal, da die genau gleiche Tonalität immer reinzubringen, in der internen Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation auch, oder PR. Und Werbung. Und das ist etwas, wo wir schon auch immer dran sind. Wie können wir das noch mehr vereinheitlichen?
Ihr habt ja wahrscheinlich die beste Konsumdatenbank von der Schweizer Bevölkerung bei euch. Und jetzt ist es so mit diesen Daten, das ist jetzt in aller Munde, oder? Jetzt muss man die kreativ nutzen. Kannst du mir mal ein Beispiel jetzt von der allerneuesten Kampagne, eben mit der Bikini, dem du vorher schon gesagt hast, kannst du mal sagen, wie ihr auf die Idee gekommen sind, die Daten für das so zu nutzen?
Ja, also die Idee, dass wir mit Daten kreativ arbeiten, wir nennen das auch, also eigentlich letztlich Datenkampagnen, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Wir haben schon mehrere Wellen gemacht, wollen es einfach anpassen. Die allererste Kampagne war, Zürich hat dreimal größere Kinderbetten als irgendein anderer Kanton, whatever, ich weiß nicht genau, jetzt das Wording, aber dass wir einfach so vergleichende Daten gemacht haben. Und dann haben wir gefunden, komm, wir machen jetzt nochmal eine andere. Also die erste Kampagne war, wo es tausende von Sujets gab, wo wir automatisch ausgespielt haben. Grosse Zusammenarbeit mit den Plakatgesellschaften, wo jedes Plakat hat es nur einmal gegeben. Das sind wir jetzt in einen anderen Weg gegangen. Mit diesen
regionalen Vergleich.
Ja, mit so regionalen Vergleich, Kanton oder eben Sternzeichen, wo wir einfach so nach Auffälligkeiten in unseren Daten geschaut haben. Also wer bestellt etwas unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich? Und dann natürlich geschaut haben, was bedient dann noch gewisse Klischees ein bisschen, was tut ein bisschen zum Schmunzeln anregen und dann das aber auch eben als Frage formuliert.
Du, und ganz ehrlich,
es sind wirklich die Daten genau so.
Genau, also wirklich auf Kommastelle.
Irgendwann könntest du dann anfangen zu
beschissen. Ja, ich weiss, also die Versuchung wäre natürlich da, wobei bei uns jetzt nie, das ist wie mit den Digitec-Kommentaren, mit den Kundenbewertungen, die könnte man auch fake, aber da kann ich wirklich garantieren, kein einziges Wort, also es ist immer genau so, im Netz dürfen wir nie etwas finden und da bei den Daten die Stimme das auf Kommastelle. Und ich glaube, das ist uns noch recht wichtig, oder, wenn wir uns immer so ein bisschen Ehrlichkeit und Transparenz auf die Fahne schreiben, dass wir da auch sagen, okay, wir sind da wirklich, wir könnten das auch nachweisen, wenn jemand nachfragen oder bei den Bewertungen, bei den Digitec-Bewertungen, die findet man auch online und die haben wir auch nicht selber erfasst. Was inzwischen teils gibt, ist, dass natürlich die Kunden den Mechanismus begriffen haben und teils extra lustige Kommentare schreiben, weil sie hoffen, sie kommen auf die Werbung an.
Ja, ist auch cool, oder? Ich meine, dem sagt man Aktivierung, gell? Du weißt, was andere sonst alles immer erzählen über Aktivierung und wir sollten.
Also das ist dann langsam ein Ritterschlagen zusätzlich, wenn die Leute das wollen bei euch drauf sein. Stichwort künstliche Intelligenz oder ich sage jetzt mal provokativ programmierte Intelligenz. Jetzt in der Wertschöpfungskette, klassisch von der Analyse über Planung, über die Umsetzung zur Evaluation, kann ich noch sagen. Wo und wie setzen ihr künstliche Intelligenz ein?
Also wir setzen natürlich im Shop schon an diversen Orten ein, so Produktdaten, Zusammenfassung, Produktempfehlungen auch, jetzt, wo KI basiert sind. Wir sind jetzt ständig, das ist dann wiederum nicht bei mir, das ist in unserem Product Development, wo ständig natürlich Lösungen sucht, wo sie können effizienter machen oder mit KI ist aber auch nicht immer einfach so. Manchmal denkt man, okay, das ist vorher besser gewesen oder muss noch besser werden. Also das ist ja nicht, eben, ich finde auch dort, das ist nicht irgendwie einfach der Hebel um und jetzt ist ganz eine andere Welt, sondern es ist wirklich so eigentlich iterativ und plötzlich merkt man, okay, da hat es einen Case und da nicht und da bringt sich etwas, aber vielleicht ist es sogar noch teurer als voran. Aber im Shop tun wir an verschiedensten Stellen mit dem experimentieren, vor und hinter den Kulissen. Im Marketing, wenn man sie gesetzt hat, dann eher so ein selbstironisch, also indem wir das thematisiert haben. Wir haben jetzt gerade im Sommer eine Kampagne gemacht, wo sie dann in so eine AI-Welt reinkommen und das dann wie realisieren. Und dann haben wir das auf Meta-Ebene da, wie letztlich werden die dann von der AI auch aufgefressen, wo wir dann irgendwie noch Spannung gefunden haben. Oder? Wo, sie sind dann in ihrer künstlichen Werbung und die bricht dann auch zusammen und schluckt die Mitarbeiter. Und eben so der spielerische Umgang ist jetzt so bis jetzt in der Kommunikation auch so ein bisschen im Vordergrund, wir sind aber schon auch am Experimentieren für gewisse, sagen wir so Standard-Visuals, die wir haben, so Shop-Teaser oder so, wie wir die könnten generativ gestalten lassen, wo dann einfach, wo man ganz viel so Assets braucht in kurzer Zeit oder wo es sich nicht lohnt, dass ein Mensch das optimiert. Aber prinzipiell ist für uns schon als menschlich halt mega wichtig und die Authentizität und dann beißt sich teils mit zu harten Einsatz in der Kommunikation von AI.
Stichwort spielerischen Umgang. Mir ist Sujet noch im Kopf von Graubünden Tourismus, wo sie reagiert haben auf eure Bikini, dass Kur so viele Bikini kaufen, oder? Ich finde, es ist sehr gut reagiert, oder?
Ja. Erleben die das oft
bei euch, dass ihr so quasi abkupfert ist das falsche Wort, oder? Dass ich quasi aufgenommen werde und dann Gegenstand werde von einer Kampagne?
Ja, immer mal wieder. Es hat jetzt auch, gerade sind ja irgendwie Poster Awards gewesen, also Out of Home Awards letzte Woche und dann ist auch eine Kampagne von Roto, wo unser Sujet mit ganz vielen Produkten aufgenommen hat und nebenan so eine Aufbewahrungsbox angestellt hat. Wir haben immer wieder so Anfragen von Leuten, die eben häufig fragen es auch an, ob sie gewisse Kampagnenelemente können benutzen oder ob wir etwas zusammen machen können. Teilweise sehen wir kein Problem. Manchmal finden wir, wenn es zu viele Brands vermischt und Botschaften, finden wir es nicht ideal. Jetzt, was Graubünden gemacht haben, das war natürlich unabgesprochen gewesen, aber finde ich super. Also genau so ein Umgang sollte es eigentlich, ich finde, es passiert fast zu wenig. Weil da profitieren auch sie profitieren. Sie können durch unsere Visibilität irgendwie aufkumpeln, haben das humorvoll mega geschickt gemacht. Und wir profitieren da letztlich auch wieder, wenn über Kampagne geredet wird. Also das ist immer auch offen und das ist irgendwie cool und finde ich viel besser. Wie, was man immer gleich auch wieder gehört, ist halt Leute, die sich beschweren oder Unternehmen. Warum haben wir uns da in die Pfanne gehauen? So. Also man könnte heutzutage, gerade wenn man sich den Social Media Ball so ein bisschen kreativ zuspielt, könnten beide so viel mehr profitieren, als das jetzt alles gemacht wird.
Profitieren, welche Produktkategorien boomen und welche stagnieren? wenn du das darfst sagen.
Das darf ich schon sagen, aber ich weiss es nicht auswendig, wie sich ständig... ich glaube, mich wird auch immer gefragt, was die meistverkauften Produkte sind. Ich glaube, es sind Windeln oder so. Also das sind halt etwas, was man ständig bestellt, oder? Es ist jetzt nicht das, was wir am meisten Umsatz machen. Das wäre wahrscheinlich irgendwie ein Smartphone. Das ist
wahrscheinlich auch wenig saisonale Schwankungen.
Und dort aber wenig saisonale Schwankungen, genau. Und sonst ist Schwankungen extrem saisonal, wie du gesagt hast. Also jetzt im Sommer haben wir mega viel, was heisst, es ist Klimagerät verkauft. Man sieht es gar im Shop bei uns, was so trendende Produktkategorien sind, weil wir gerade am meisten verkaufen.
Bummen und nicht Bummen, du hast vorhin kurz Deutschland noch erwähnt. Da hacken wir noch schnell ein. Was läuft in Deutschland noch nicht rund und wie werden wir reagieren?
Eigentlich läuft es recht rund. Man liest ja, es gibt immer den Journalisten, wo sich versucht zu profilieren, indem sie den Case schlecht reden. Wir sind eigentlich mega auf Plan oder sogar ein bisschen besser, als wir ursprünglich geplant haben. Dass es die ganze Zeit braucht, bis wir da irgendwie profitabel sind, das ist wohl allen klar, die versuchen, in einen gesättigten Markt als E-Commerce-Anbieter reinzukommen. Für uns sind es quasi zwei Gründe. Einerseits wollen wir natürlich dort schon und wir sehen dort auch absolut Potenzial als E-Commerce-Player neben Amazon, wo ja komplett dominant ist, noch eine Nische zu haben. Also dort gehen wir natürlich eher auf eine Nische, wo wir aber absolut realistisch sehen. Und das Zweite ist für uns, was strategisch aktuell fast relevanter ist, ist dass wir Einkaufssynergien nutzen können, dass wir auch im gesamten europäischen Raum einkaufen können, weil dort gibt es tatsächlich einfach Einkaufspreisvorteile, die wir können und auch müssen nutzen, weil unsere Konkurrenz kommt auch je mehr und je länger aus dem Ausland. Und wenn wir dort natürlich preislich einen strukturellen Nachteil haben, weil wir schon mal einfach teuer einkaufen, dann ist das Spiel schwierig. Also das heisst, für uns ist das ein Zukunftsblick, wie wir können konkurrenzfähig bleiben. Also wir sind sicher natürlich sehr, aber wir wollen dort gleich lange Spiesse schaffen und müssen auch.
Gut, Stichwort Zukunft. Heute sind wir voll im Saft, oder? Wo steht Digitec Galaxus 2030 in der Schweiz?
Eben noch. Also wir finden, wir sind noch nie nicht. Und wenn man sieht, was für Marktanteile andere haben in anderen Ländern, wir haben noch ein riesen Potenzial. Es ist jetzt nicht so, dass wir haben einen internen Plan, den wir anwenden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das extrem verbissen verfolgen. Wir sehen noch ein riesen Potenzial. Der E-Commerce-Markt generell wird noch massiv wachsen. Und solange wir das Wachstum können entscheidend mitprägen, dann ist das super für uns. Und das bin ich auch überzeugt, dass wir das werden schaffen.
Und wo steht der Martin Walter 2030? Immer noch CMO? Oder könntest du dir auch andere Kapitel noch vorstellen in deinem Leben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man mein CV anschaut, genau jeder Jobberater würde sagen, wechsel mal um Himmels Willen deine Stelle. Es geht ja furchtbar aus. Mein LinkedIn-Profil ist mega langweilig. Ich bin mega happy. Wir lernen so viel dazu. Oder? Wir sind als Unternehmen so stark in Entwicklung. Und jetzt eben mit dem EU-Bereich noch und auch in der Schweiz, was wir noch erreichen können. Die Freiheiten, die wir haben, die kreative Spielraum. Also mein Gegenteil von langweilig. Ich lerne jeden Tag noch mega viel neu dazu. Und so macht es mir mega Spass. Und solange der Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Rest das auch noch so sieht, dann bin ich gerne noch dabei.
Gut, Sie haben es gehört. Ja, Sie werden es hören. Und der Nachwuchs,
Martin, soll der dann auch noch ins Marketing, wo doch KI alles könnte erledigen?
Unbedingt. Es gibt sicher gewisse Shifts, dann, welche Fähigkeiten wirklich gefordert sind. Noch. Aber dass es jetzt weniger Leute braucht oder substanziell weniger Leute, glaube ich jetzt mittelfristig auch noch nicht. Was langfristig ist, habe ich keine Ahnung. Da bin ich ja falsch, um das zu prognostizieren. Da gibt es irgendwie Gurus, die da alles ja vom Himmel malen. Ich glaube, jetzt gerade im kreativen Bereich, ich meine, wenn alle können irgendwelche beliebigen Inhalte produzieren, man kann von daheim aus ein Video prompten und es kommt raus und es geht einigermaßen okay aus, es wird ja dann auch komplett generisch, oder? Also im Sinne von auch austauschbar, oder? Weil alles, wo beliebig häufig kann produziert werden, verliert ja dann irgendwie so Alleinstellungsmerkmal oder verliert auch an Wert, oder? Klassische Marktmechanismen. Und ich glaube, dort die spezielle Idee zu haben, wie man die Leute wirklich noch erreichen kann, wie man noch in dem Angebots- oder eben also kommunikativen Angebotsdschungel nicht untergeht, das wird immer mega kreative Leute brauchen. Also ich glaube, also richtig Leute mit guten Ideen, guten Texter, gute Kreative, das wird es noch länger brauchen.
Bleiben wir gerade noch bei dem Punkt. Was ratest du jungen Marketing-Talent, dass sie sollen lernen oder sich damit auseinandersetzen aus deiner Sicht? Oder wenn Sie sagen, wo soll ich einen Akzent setzen? Ich möchte ein
Lehrprogramm von euch widersprechen, das ich nicht genau...
Nein, wir nehmen das auf.
Nein, ich denke, Also einfach die Art, also eben die Kreativität in allen Bereichen, also jetzt nicht nur die Kreativität, wo ich habe eine gute Idee für eine Werbung, sondern die Kreativität von der Lösungsfindung. Oder? Also ich sehe das Problem und wie löse ich es. Und ich löse es dann eben anders, als es vielleicht eine Maschine will lösen, weil die Lösung haben alle und mit der kann man sich nicht unterscheiden. Also Kreativität in den Prozess, in der Lösungsfindung, schon auch in Kommunikation, Empathie, zusammenarbeiten mit den Leuten an Projekten. Ich glaube, das sind einfach so Fähigkeiten, wo nicht werden oder mindestens nicht schnell werden ersetzt werden.
Jetzt sind das ja ein bisschen Vorgaben für uns, oder? Als Eigeninteresse jetzt von uns, als Fachhochschule aus. Was ratest du uns? Wie sollen wir Marketing vermitteln? Was sind Themen, die wichtig sind? Wie sollen wir da vorgehen, damit wir eben die jungen Leute für die Zukunft können ausbilden oder weiterbilden?
Also ich meine, ich glaube, die Fähigkeit, also die analytische Fähigkeit, das Problem zu sehen, das zu analysieren und dann die richtigen Schritte zu ableiten, das braucht ja schon viel Verständnis von der Materie. Also und darum die Materie zu müssen verstehen, glaube ich, ist nach wie vor essentiell. Auch wenn dann irgendwie KI einem kann gewisse Sachen besser zusammenfassen oder gewisse Sachen vorschlagen, aber es wird ja auch viel Zeug vorgeschlagen. Und das heisst, es braucht ja nach wie vor, und das wird es unverändert brauchen, die Kompetenz zu beurteilen, ist das jetzt richtig oder nicht. Und für das muss man mega viel verstehen von der Materie, oder vielleicht fast mehr wie je, weil auch die Chance von Fehlinformationen so groß ist wie noch nie. Oder? Und darum glaube ich jetzt nicht, dass jetzt eben wirklich das Know-how noch braucht. Man kommt ja schneller vielleicht auch das Know-how über und über den anderen Weg und man kann es besser abgreifen. Aber die kritische Betrachtung von dem, die bleibt zentral.
Nehmen wir gerne mit.
Ja, du bist jetzt in deinem Titeljahr, in einem weiteren Titeljahr, Martin, und jetzt ist die Frage, was machst du mit dem Titeljahr noch? Mehr Bühnen, noch mehr Kampagnen oder erklärst du jetzt Marketing mit Inhouse-Strategie zum Volkssport? Wie willst du dein Titeljahr nutzen?
Ja, ich will es wahrscheinlich jetzt nicht nutzen, indem ich auf allen Bühnen rumtanze. Ich glaube, eben, die Zeit habe ich auch nicht und das ist auch nicht das, was mich interessiert, sondern mich interessiert tatsächlich einfach noch das tägliche Arbeiten an unseren, also sowohl strategisch, aber auch wirklich selber an unseren Kampagnen. Du hast es mal angetönt. Ich bin auch teils selber noch kreativ tätig in Kampagnen. Das ist auch etwas, so ein bisschen, wo nicht nur ich mache, sondern wo ich auch von meinen Führungspersonen erwarte, dass sie selber noch verstehen, was Handwerk ist und selber mitschaffen. Ich finde das mega essentiell, dass man nicht nur führt oder so, in Anführungszeichen. Also auf das freue ich mich mega. Wir werden wieder viele neue Kampagnen machen mit noch mehr Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch noch Galaxus Internet und Galaxus Mobile, wo wir auch wieder ganz neue Geschäftsfelder.
Es ist fast gleich in dem
Herzen. Geschäftsfelder betreten und wo natürlich auch wieder viele Herausforderungen sind, wo wir noch nie sind, oder? Und wo wir viel kreatives Spielraum haben und so Sachen machen Spass.
Ja, dann wünschen wir dir und deinem Team vor allem, das haben wir so gut verstanden, viel Erfolg und weiterhin den nötigen Biss, Herzblut und Freude, auch die neuen Geschäftsfelder zu bearbeiten. Und wir sind gespannt, was denn da rauskommt und freuen uns jetzt schon auf die Kampagne.
Ja, dir Dank. Und deinem Team alles Gute.
Danke vielmals, merci für die Einladung.
Wer wieder hinter den Kulissen schauen will und von den Besten lernen, ist dabei beim nächsten Stefan.
Also es geht auch mit Hören bei uns im Podcast.
Habe ich gesagt, schauen?
Ja.
Ja, schauen, hören, laufen. Also gut, ist einfach dabei beim nächsten Stefan und
Stefan.
Hast du Lust, auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWZ haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.